wenn wir uns diese Situation vorstellen, dass es zu einem Blackout kommt, dann wird es ja viele Leute kalt erwischen. Wenn der Strom weg ist, tut es keine Heizung mehr. Der Supermarkt, wie wir eben schon gesagt haben, der macht einfach zu. Dann werden die Lebensmittel, die im Tiefkühler sind, die werden abtauen, die müssen dann weggeschmissen werden. Und am zweiten, spätestens am dritten Tag, gehe ich von aus, werden die Supermärkte geplündert. Dann haben wir erstmal ein politisches Chaos, weil die Versorgung der Bevölkerung ist ja nicht geregelt. Und wie man in einem Blackout vorgeht, ist auch nicht geregelt.
Stopp. Bevor wir jetzt zu schnell drüber weggehen, du sagst hier allen Ernstes, wie man in einem Blackout vorgeht, ist nicht geregelt.
Die Regierung kann weder die Menschen versorgen, noch kann sie für die Sicherheit der Menschen sorgen, weil dann eben alles zusammenbricht.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs über Krisenvorsorge, Blackout und so weiter. 15.000 Mal muss der Patient Stromnetz voraussichtlich dieses Jahr vor dem Sterben gerettet werden. Was allerdings, wenn es wirklich so weit kommt? Robert, danke für den zweiten Teil.
Sehr gerne.
Umgang und Vorsorge mit der Krise. Vielleicht, bevor wir jetzt über Vorsorgemaßnahmen sprechen, wäre es wahrscheinlich aus meiner Sicht sinnvoll, sich erstmal zu vergegenwärtigen, was passiert, wenn abrupt der Strom weg ist. Na, was passiert denn da konkret?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Alex, weil das Problem einfach ist, die Menschen kennen diese Situation nicht. Wir kennen zwar Stromausfälle, aber das ist ja, wie wir im ersten Teil schon besprochen haben, eine ganz neue Situation, der Blackout, wenn eben das gesamte Netz tot ist. Und man kann vereinfacht sagen, es tut dann gar nichts mehr. Also fangen wir mal oben an. Der Strom funktioniert nicht mehr, damit funktioniert die Wasserversorgung nicht mehr, weil die Wasserwerke zum großen Teil nicht mit Notstromaggregaten versorgt sind. Die Abwasserentsorgung funktioniert nicht mehr, das heißt auch die Toilettenspülung geht nicht mehr. Natürlich kann ich auch kein Geld mehr auf der Bank abheben, das heißt auch der Geldautomat tut es nicht mehr. Im Supermarkt, wenn es nachts passiert, wird der morgens nicht öffnen. Wenn es im Supermarkt über Tag passiert, dann wird der Supermarktinhaber seine Gäste rauskomplimentieren und die Tür schließen, weil die Kassen brauchen Strom. Das Gleiche an der Tankstelle. Tankstellen müssen auch schließen, weil einmal die Zahlung nicht mehr geht und zum anderen die meisten Tankstellen auch nicht Notstrom gepuffert sind. Dann geht es aber noch weiter. Es funktioniert natürlich kein Telefon mehr. Auch die Mobiltelefone werden nach kurzer Zeit, wahrscheinlich ist in 20 Minuten der letzte Sendemast tot und dann kann man auch nicht mehr kommunizieren. Radio, Fernsehen, alles tot. Öffentlicher Nahverkehr tot, den Flugbetrieb wird man einstellen, der wäre theoretisch, könnte der weiter funktionieren, weil die großen Flughäfen sind notstromversorgt. Im Krankenhaus schaltet man um auf eine Notstromversorgung und hier muss man unterscheiden, es ist tatsächlich nur eine Notstromversorgung, also keine Ersatzstromversorgung, die den normalen Betrieb aufrechterhalten würde, sondern eine Notstromversorgung von OP und Intensivstation. Und nach meinem Kenntnisstand werden viele Krankenhäuser dann alles entlassen, was sie entlassen können an Patienten, um halt für den Rest noch ein bisschen sorgen zu können. Natürlich fällt auch die gesamte medizinische Versorgung, die wir so kennen, mit Notarzt, Feuerwehr, Apotheken, alles tut's nicht mehr. Und was das ganz Schlimme ist, auch die Behörden, die ja über ihren Behördenfunk im Grunde eine Notkommunikation aufrechterhalten, ist dieser BOS-Funk, der tut's auch nicht mehr. Das hat man letztes Jahr, als im Ahrtal das Hochwasser war, schmerzhaft feststellen müssen, dass eben, wenn die Sendemasten keinen Strom mehr haben, auch der Funk nicht funktioniert. Das heißt, wenn denn Hilfskräfte da wären, die helfen wollten, weil man muss ja sagen, auch die sind ja alle betroffen, die haben ja auch alle Familie, dann könnten sie noch nicht mal miteinander kommunizieren und sich koordinieren. Also man muss einfach sagen, es bricht schlicht und ergreifend alles zusammen.
Also ganz primitiv, das Licht geht aus. Mhm. Was mache ich jetzt als Erstes?
Ja, das Wichtigste ist im Grunde, dass man versucht herauszufinden, haben wir einen Stromausfall, dann kann man entspannen, oder haben wir tatsächlich eine Blackout-Situation, also das, was ich gerade beschrieben habe, ein Szenario.
Also ich gehe jetzt an den Zählerkasten, gucke, ob die Sicherung drin ist.
Genau.
So, mach die mal an, mal aus, passiert nichts. Genau. Guck, ob die Hauptsicherung drin ist, mach an, mach aus, passiert auch nichts.
Ja, also ich würde sogar noch schneller reagieren, ich würde sofort, also man muss sagen, wie gut oder schlecht man mit dieser Situation umgehen kann, hängt von der Vorsorge ab. Und zu der Vorsorge gehört, dass ich mir jemanden suche, den ich in einer solchen Situation anrufen kann. Und zwar sehr schnell, also solange das Mobilfunk noch funktioniert. Also in dem Moment, wo es einen Stromausfall bei mir zu Hause gibt, den ich erkenne, rufe ich in 500 Kilometer Entfernung einen Bekannten an. Hat der dann noch Strom, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein normaler Stromausfall bei mir. Hat der auch keinen Strom in 500 Kilometer Entfernung, dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Blackout. Und dann kann ich mich erstmal ganz entspannt zurücklehnen, wenn ich vorgesorgt habe. Und wenn ich nicht vorgesorgt habe, dann ist es auch zu spät, muss man leider so sagen.
Okay, also, du hast es ja schon aufgezählt, ne? Krankenhäuser entlassen alle Leute, die nicht unbedingt jetzt versorgt werden müssen, um für die anderen noch mit dem Notstrom irgendwie hinzukommen. Ja. Apotheken machen wahrscheinlich auch nicht auf.
Können nicht aufmachen, weil heute geht alles über Computerkassen. Auch die ganze Logistik ist ja mit vernetzt mit den Lieferanten wiederum und mit dem Lager. Es ist alles EDV gesteuert und das tut es ja alles nicht mehr.
Okay. Also ich will auf diesen Themen noch ein bisschen rumreiten, weil daraus leitet sich ja auch die Vorsorge ab.
Natürlich.
Wie schaut es denn mit der Heizung aus?
Ja, die Leute, die heute mit Gas heizen, die haben ja eh schon ihre Sorgen. Und weil in dem Moment, wo der Strom ausfällt, geht der Druck in der Gasleitung weg, weil das alles über Verdichter erzeugt wird. Und wenn der Druck weggeht, dann schaltet die Heizung ab. Da ist eine Sicherheitseinrichtung drin, die dann eben dafür sorgt, dass die Heizung es nicht mehr tut. Aber jede Heizung braucht auch Strom. Deswegen, wenn der Strom weg ist, tut es keine Heizung mehr. Es sei denn, ich hätte eine Inselsolaranlage oder einen großen Batteriespeicher.
Oder ich habe so einen richtigen, tatsächlichen Ofen, der mit Holz oder Kohle funktioniert.
Das ist auch eine schöne Variante.
Vielleicht noch so eine uralte Schwerkraftheizung. Gibt es ja nicht mehr kaum.
Ja.
Also das heißt, ich brauche eine medizinische Vorsorge. Ich brauche da Vorräte. Und falls ich irgendwas dringend brauche, brauche ich Vorräte. Ich muss wissen, die Heizung fällt komplett aus, es sei denn, ich habe einen Kaminofen, der ohne Strom funktioniert. Ja. Gibt es sonst noch Alternativen zum Heizen?
Also im Grunde ist die einfachste Alternative, wenn man sich im Campingbereich Heizung für Wohnmobile, also eine kleine Gasheizung mit Gasflaschen hinstellt. Damit kann man dann einen Raum heizen, aber man muss eigentlich direkt klarstellen, ein ganzes Haus normal weiter betreiben zu können, ist nicht möglich. Das hat im Grunde damit zu tun, dass wir alle nicht wissen, wie lange dieser Blackout dauert und man deshalb mit seinen Ressourcen haushalten muss. Das heißt, maximal einen Raum temperieren, fertig.
Okay. Das heißt, in einem harten Winter, wenn es richtig kalt ist, laufen wir auch noch Gefahr, dass das Haus komplett auskühlt und dass es mir die Rohre sprengt.
Ja. Das lässt sich nicht vermeiden, weil das Problem ist nicht das Heizen an sich, sondern die Treibstoffmenge. Also wenn man, die meisten haben ja oder viele haben ja jetzt schon umgestellt auf Gasheizung, weil Ölheizung ist ja auch böse und ab 2025 dürfen ja auch keine neuen Ölheizungen mehr verbaut werden. Das heißt, viele sind jetzt schon am Umstellen. Das haben ja auch die Gasversorger ein bisschen gepusht, indem sie da Zuschüsse gewährt haben. Und alle die haben ja eh das Problem, es kommt kein Gas mehr aus der Leitung und man hat halt nur einen begrenzten Platz, um sich Gasflaschen hinzustellen. Und natürlich müsste man dann auch eine entsprechende Installation vornehmen. Aber die Leute, die noch eine Ölheizung haben, die können mit Hilfe eines Generators tatsächlich ihre Ölheizung dann weiter betreiben. Das ist realistisch, das geht.
Also, dass ich zum Beispiel ein Dieselaggregat habe, ein Stromaggregat, das mit Diesel befeuert wird. Genau. Heizöl ist gleich Diesel. Genau. Ich habe meine Vorräte zu Hause. Ich kann theoretisch damit zunächst mal den Strom erzeugen, den auch meine Heizung braucht.
Exakt, wobei man natürlich dann einen anderen Randaspekt betrachten muss, der auch extrem wichtig ist. Wenn wir uns diese Situation vorstellen, dass es zu einem Blackout kommt, dann wird es ja viele Leute kalt erwischen, die nicht vorbereitet sind, weil sie nicht wissen, dass sich die Energieversorgung so drastisch verschlechtert hat. Und wenn dann mein Haus bestens beleuchtet ist, dann ist das sozusagen wie der Rufer in der Wüste. Und dann wird man sehr schnell sehr viele neue Freunde gewinnen, denen es eben kalt ist und die wahrscheinlich auch nichts zu essen haben. Okay. Und damit gefährdet man natürlich dann seine Vorsorge.
Okay, das Thema Sicherheit wollen wir gleich noch aufgreifen. Aber nochmal zum Thema Heizung. Bis vor Jahren habe ich auch gesagt, okay, das ist ja super, Wärmepumpe, na, mit dem Wirkungsgrad 1:4 oder sowas. Oder eine Gasheizung, eine kleine Therme, die im Prinzip relativ effizient arbeitet und gar nicht so teuer ist. Heute würde ich sagen, eigentlich ist jeder gesegnet, der einen riesen Öltank im Keller hat, der voll ist, der einen Kohlebunker hat, der voll ist, der einen großen Holzvorrat hat, der voll ist. Oder der einen Flüssiggastank hat, der voll ist, weil dann hat er Reserven. Na, so, geht es bei dem Vorsorgen generell um Reserven, sich zu schaffen?
Also ich würde einen Punkt früher anfangen. Es geht meiner Meinung nach heute bei der Vorsorge zunächst einmal darum, dass ich überhaupt mir bewusst mache, was auf mich zukommen kann, dass ich also sozusagen mental vorsorge. Denn man muss es vielleicht so sagen, du hast ja gesagt, wir haben früher mit Kohle da liegen gehabt und alles Mögliche an Vorräten. Wir sind ja heute eine ganz andere Gesellschaft. Wir sind ja heute so eine Just-in-Time-Gesellschaft. Das heißt, wir kaufen im Grunde das für den täglichen Bedarf jeden Tag. Und viele haben ja auch gar nicht mehr die Wohnsituation, wo sie so vorsorgen könnten. Das heißt, unser gesamtes Leben hat sich ja komplett geändert. Und deswegen zu sagen, so wie es früher war, war es besser, ist vielleicht der falsche Ansatz. Aber es ist natürlich so, erstmal muss ich wissen, was auf mich zukommt. Und das versuchen wir ja auch hier durch diese Aufklärungsarbeit zu schaffen. Und dann muss ich halt schauen, wie ist meine persönliche Situation und was kann ich leisten. Und es kann dann tatsächlich auch dabei rauskommen, dass ich in dieser Situation, wo ich lebe, nicht überleben kann und eine andere Situation mir schaffen muss, um solche Krisen überleben zu können. Das wäre Teil der Vorsorgeplanung, wenn ich eben weiß, was auf mich zukommt.
Okay. Wie schaut's mit der Nahrungsversorgung aus?
Ja, also Fakt ist, die Nahrungsversorgung bricht ja zusammen, weil weder die großen Supermarktketten noch die Kommunen vorbereitet sind auf ein Blackout-Ereignis. Man geht immer nur von Stromausfällen aus. Und da wir ja auch im Grunde die Situation haben, dass die Kommunen praktisch nur einen politischen Rahmen vorgeben und die ganze Versorgung ist ja privatwirtschaftlich organisiert, auch die Krankenhäuser, alles privatwirtschaftlich. Und da muss ja niemand vorsorgen. Und deswegen tut es auch keiner, weil es kostet ja Geld, es reduziert meine Gewinnmargen, also macht es auch niemand. So. Und das bedeutet eben, der Supermarkt, wie wir eben schon gesagt haben, der macht einfach zu. Dann werden die Lebensmittel, die im Tiefkühler sind, die werden abtauen, die müssen dann weggeschmissen werden. Und am zweiten, spätestens am dritten Tag, gehe ich von aus, werden die Supermärkte geplündert. Es gab, glaube ich, mal in Hannover so einen längeren Stromausfall. Und dann hat man sogar am ersten Tag schon Plünderungen erlebt. Und das ist halt das Problem, was wir haben.
Es gehen ja auch keine Alarmanlagen mehr.
Nein.
Ja, man kann auch die Polizei nicht mehr anrufen. Exakt. So richtig. Die haben eh alle Hände voll zu tun. Die anderen, die stellen fest, ups, die Alarmanlage geht nicht. In meinem Kühlschrank ist auch nichts. Gehe ich mir was holen.
Genau.
Pflasterstein als Eintrittskarte. Durch die
Schaufensterscheibe. Das halte ich für sehr realistisch.
Okay. Also da sind wir eigentlich schon mitten beim Thema Sicherheit, wobei eins der wichtigsten Lebensmittel neben der Luft, die wir atmen, die geht ja Gott sei Dank noch ohne Strom, ne? So, ist ja das Wasser. Was ist mit dem Wasser?
Ja, wie ich eben schon mal sagte, die Wasserversorgung bricht mehr oder weniger schnell zusammen. Also es gibt tatsächlich Wasserwerke, die haben eine Notstromversorgung, aber überall da, wo eine Notstromversorgung ist, ist so die Faustformel, es sind 3 Tage, also 72 Stunden, dann ist spätestens der Treibstoff alle. Aber die meisten, also ich würde in jedem Fall empfehlen, nicht davon auszugehen, dass Wasser noch aus der Leitung kommt. Das heißt, in dem Moment oder die Vorsorge muss sein, dass ich Trinkwasser für mindestens 2 Wochen für die Personen im Haus habe, die eben dort leben, und zwar mindestens 2 Liter pro Person und Tag. Aber dann habe ich immer noch das Problem der Hygiene und der Toilette. Und das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Dinge. Wenn es den nächsten Stromausfall gibt, dann die Toilette nicht mehr benutzen und vor allen Dingen das kostbare Wasser, was man zu Hause hat, nicht für die Toilettenspülung zu verwenden. Wie wir mit der Toilette umgehen, können wir später noch reden. Aber wichtig ist halt, Trinkwasser ist eines der wertvollsten Dinge, weil ich eben wahrscheinlich auf lange Sicht kein Trinkwasser bekomme. Genau. Und jetzt gibt es dann eben Städte, die viel Wasser haben, weil sie eben irgendwie wie Berlin, da sind ja viele Kanäle, da denke ich mal, ist das nicht so problematisch. Aber eine Stadt wie Köln oder vielleicht auch München, da wird sehr schnell große Probleme mit der Trinkwasserversorgung geben. Es gibt zwar überall Notbrunnen, aber bis die aktiviert sind durch die Feuerwehr oder das THW, das wird sicherlich eine Woche dauern, bis da eine
Ist es dann Wasser, das man trinken kann?
Das sind Notbrunnen, das heißt, das ist Trinkwasser. Aber um das sicherzustellen, wäre auch eine ganz wichtige Vorsorge, dass man sich Entkeimungstabletten und einen kleinen Wasserfilter aus dem Campingbereich holt, mit dem man auch ein Wasser aus einem Fluss aufbereiten kann, um dann eben das nötige Trinkwasser zu haben. Und wenn man natürlich den Platz hat, ist immer gut, wenn man ein paar 100 Liter Wasser zu Hause hat. Und da muss ich auch sagen, ist es mir egal, wenn das nur Plastikflaschen sind, denn ich trinke lieber ein Wasser mit ein bisschen Weichmacher als gar kein Wasser.
Okay. Jetzt wird es ja viele Leute auch in der Orientierung, Die fragen sich, wann kommt der Strom wieder? Wo bekomme ich Informationen? Das Internet funktioniert nicht, der Fernseher funktioniert nicht, das Handy funktioniert dann irgendwann auch nicht. Manche Leute sagen, du brauchst ein Radio oder ein Kurbelradio. Ne? Gibt es noch Radiosender, die uns dann mit den wesentlichen Informationen versenden? Oder wie wird das dann im Falle eines Falles aussehen?
Also interessanterweise sagen ja alle Prepper-Kanäle, dass man so Notkurbelradio braucht. Das ist sozusagen fast schon Kult. Ich möchte aber eine Frage aufwerfen. Man muss sich vorstellen, wenn es zum Blackout kommt, dann haben wir erstmal ein politisches Chaos, weil die Versorgung der Bevölkerung ist ja nicht geregelt. Und wie man in einem Blackout vorgeht, ist auch nicht geregelt. Und wir wissen ja heute aus leidiger Erfahrung, dass die Leitmedien...
Stopp. Bevor wir jetzt zu schnell drüber weggehen. Du sagst hier allen Ernstes, wie man in einem Blackout vorgeht, ist nicht geregelt?
Ja, es ist halt so, es ist eigentlich so, dass die Kommune erstmal die Katastrophenschutzaufgabe hat, wenn die nicht mehr weiter kann, dann das Land und dann erst der Bund. Aber wie ich eben schon mal sagte, brechen ja auch die Kommunikationskanäle zusammen und der Blackout, also dieses landesweite Ereignis oder dieses europaweite Ereignis, ist nicht geplant, ist nicht geübt.
Also, sorry, wir leben hier in der Neuzeit.
Ja.
Da ist selbst eine Gurke normiert in der EU.
Ja, die ist normiert,
so.
Genau.
Es ist nicht bei einem Patienten, der 15.000 Mal im Jahr gerettet werden muss vor dem Tode, ist nicht geregelt, was passiert, wenn der stirbt?
Nein, das ist ja das Schockierende. Also ich war letztes Jahr im Herbst noch bei einer Weiterbildung beim BBK, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ich habe mehrfach gefragt, wie sieht das aus mit einem Blackout, also mit einem landesweiten Ereignis? Nee, das gibt's nicht. Also es gibt vielleicht ein lokales, aber ein Blackout, also in der Form, wie wir es definieren.
Und das hier, wo jeder sich ISO 2000 zertifizieren
genau.
muss.
Genau. Und das ist halt, es wird komplett negiert. Und ich kann auch noch weitergehen. Ich habe die Bürgermeister, die rund um meinen Wohnort sind, die habe ich alle angeschrieben und um ein Gespräch gebeten. Die haben ja noch nicht mal geantwortet. Also das ist politisch, wird das
also
Thema
komplett... Also da ist der Blackout jetzt schon angetreten.
Es scheint mir so zu sein, denn das ist ja das, was ich so fatal finde, wenn die Menschen sauber informiert würden, dann würden sie sich vorbereiten und dann würde diese Krise menschlich nicht in Katastrophen enden. Aber so, wenn die Leute unvorbereitet in dieses Ereignis reinkommen, dann gibt das wirklich sehr viele Tote, die nicht nötig wären.
Okay, also ich habe kein Kurbelradio, ich habe zumindest ein Autoradio. Wenn noch irgendein Sender sendet, na, so, dann würde ich ins Auto gehen und mein Autoradio mal aktivieren.
Aber da sind wir ja bei dem Thema. Wir wissen ja auch heute schon, dass der Wahrheitsgehalt der Nachrichten, die man in den Leitmedien erfährt, sehr begrenzt ist. Und deswegen stelle ich einfach die Gegenfrage, was nutzt mir dann ein Radio, wenn ich im Grunde gar nicht weiß, ob man mir da die Wahrheit sagt?
Ach so, die sagen dann sicher, dass eine Boosterimpfung gegen die Langzeitfolgen des Blackouts wirkt.
Na, so. Möglicherweise.
Vielleicht wäre es auch günstiger, wir würden dem Lauterbach einfach jetzt schon den Strom abschalten. Okay, davon abgesehen, aber das ist ein bisschen sarkastisch, entschuldigt das bitte. Die Frage ist tatsächlich, jeder will dann gerne wissen in so einer Situation, wann kommt der Strom wieder? Wie lange dauert das? Wo kann ich mich hinwenden? Ja. Gibt es Insellösungen? Und so weiter. Wie ist denn das mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel? Würde der noch funktionieren, falls ich jetzt irgendwo, was weiß ich, zu meiner Familie mich in Sicherheit bringen will?
Nein, also das ist ja genau das Problem. Also der öffentliche Nahverkehr, also die Busse funktionieren, solange noch Diesel da ist. Aber da ist auch nicht viel, weil es werden ja auch sind auch da keine Vorräte für solche Ereignisse angelegt. Straßenbahnen und Züge, die stranden eben da, wo sie stranden, wenn der Stromausfall kommt. Das ist für Leute, die mit der Bahn viel verreisen und vielleicht dann gerade weit weg sind, sehr dramatisch, weil die sind dann irgendwo auf der Strecke und müssen dann sehen, dass sie zu Fuß weiterkommen. Da ist nichts vorgesehen.
Ja, und gehen dann überhaupt die Türen auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass man den Zug auch ohne Strom evakuieren kann. Also das hoffe ich dann doch. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig.
Aha, okay. Wie schaut denn das aus mit Hilfe jetzt durch THW, Feuerwehr, Polizei? Es gibt ja so ein weit verbreitetes, so nach dem Motto, wir müssen uns nicht drum kümmern, da gibt es Institutionen, die machen das. Ja.
Genau, und das ist eins der größten Probleme, was ich sehe, weil bei all den Katastrophen, die wir schon hatten, ob das im Ahrtal war oder ob das 2005 im Münsterland war, wo es diesen großen Stromausfall gab, Da war die Situation nämlich die, es gab ein lokal begrenztes Ereignis und drumherum war die Struktur, die komplette Struktur in Ordnung. Das heißt, die Nachrichten, das Internet, alles ging. Die Kommunikation war möglich und die Hilfskräfte konnten sich insofern koordinieren und konnten mit den Hilfsmitteln, die sie hatten, dann in diese Krisenregion gehen. Wenn wir aber diesen Blackout bekommen, dann haben wir eben die gegenteilige Situation. Es sind auf einmal alle betroffen und es gibt keinen mehr beim THW, der nicht betroffen wäre. Weil die Leute haben ja auch alle Familie, genauso bei den Sanitätern, bei den Polizisten, bei den Ärzten. Es sind alles Familienväter, Familienmütter, die dann selbst zu Hause eine Familie sitzen haben, die wahrscheinlich nicht vorgesorgt hat, die kein Trinkwasser hat, nichts zu essen hat und vor allen Dingen auch die gleiche Angst und Sorge hat wie die normale Bevölkerung.
Die vielleicht zu Hause geplündert werden, dann beschützt der Polizist lieber sein Heim.
Exakt.
Ja.
Also und vor allen Dingen ist die THB-Studie, also diese Technikstudie, die 2011 gemacht wurde, hat genau das bestätigt. Die hat eben gesagt, die Regierung kann weder die Menschen versorgen, noch kann sie für die Sicherheit der Menschen sorgen, weil dann eben alles zusammenbricht.
Okay. Soweit erstmal. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ja, und bitte jetzt nicht wegschalten und zu sagen, dann nehme ich mir einen Strick, weil ihr könnt ja vorsorgen. Man kann sich vorbereiten, man kann vorsorgen. Und ich würde es gerne jetzt mal in drei Bereiche teilen. Ja, wir stellen uns vor, jemand wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Eine ganz andere Situation als jemand wohnt in einem Einfamilienhaus. Und dann nochmal andere Situation. Man hat eine Firma, vielleicht eine produzierende Firma, wie auch immer. Alle wären betroffen, nur die Auswirkungen sind ja sehr unterschiedlich. Fangen wir mal im Kleinen an. Da wohnt jemand in einem Mehrfamilienhaus im dritten Stock. Der hat Nachbarn hoch und runter. Die Kellerparzelle ist klein. Er kann nicht bestimmen, wie geheizt wird. Ihr könnt euch das alle vorstellen. Und er hat jetzt so ein Bild vor sich, es könnte zu einem Blackout kommen. So, wie könnte der sich deiner Meinung nach möglichst effektiv vorbereiten?
Okay, also ein Mehrfamilienhaus ist tatsächlich schon ein ziemlich problematischer Fall. Deswegen ist eine Sache ganz wichtig. Also zum einen ist erstmal wichtig, dass man selbst mental weiß, das kann passieren, aber ich kann damit umgehen. Weil wenn ich Nahrungsmittel und Getränke und sanitäre Hilfsmittel habe, dann kann ich diese Krise überstehen. Aber das Problem ist halt, es wird eben Menschen geben, die nicht vorbereitet sind und die dann von meiner Vorbereitung abhaben wollen, und dadurch meine, ich sage es ganz bewusst, Überlebenschancen natürlich deutlich reduzieren. Denn du hattest eben mal gefragt, wie lange dauert so ein Ereignis? Und dann muss man attestieren, das können wir nicht sagen. Es wird von 1 bis 2 Wochen komplett ohne Strom ausgegangen. Aber je nachdem, was dabei kaputt geht, kann es auch länger dauern. Deswegen ist so eine Zeit, also fangen wir mit der Zeit an. Ich gehe davon aus, dass es mal mindestens 2 Wochen dauert und dass man sich für mindestens 2 Wochen komplette Autarkie vorbereiten sollte. Und das bedeutet, ich muss Wasser haben. Wasser ist das absolut Wichtigste. Und als nächstes Nahrungsmittel. Und meine Devise ist, lieber günstig und viel als teuer und wenig. Und da reicht es bei mir, wenn ich zum Lidl, Aldi und wie die ganzen Ketten heißen gehe und mich mit billiger Erbsensuppe, Chili con Carne und was es auch immer da gibt, Spaghetti und Reis eindecke. Und dann mit einem Gaskocher mir was warm machen kann. Aber da kommt dann schon das erste Problem, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus bin und fange dann das Kochen an und es duftet und links und rechts wohnt ein Nachbar, der nicht vorbereitet ist, dann habe ich mir ein Ei gelegt, weil dann klopfen die an und dann ist mein Essen futsch oder ich muss es halt abgeben. Das heißt, das hängt jetzt dann eben von der Situation ab. Wie gehe ich damit um? Und ideal wäre es natürlich, wenn in dem Haus alle vorbereitet wären und alle Lebensmittel und Wasser gelagert hätten. Aber man muss davon ausgehen, zumindest ist das meine Erfahrung, es gibt Leute, die spricht man auf das Thema, was hältst du vom Blackout-Risiko an? Und die sagen, habe ich noch nie was von gehört, ist eine Verschwörungstheorie. Und die anderen sagen halt, ja, ich habe auch schon mal sowas gehört, hör mal, was können wir denn machen? So, und da muss man eben heute sehr vorsichtig sein, denn man darf andere nicht darauf aufmerksam machen, dass man gut vorbereitet ist, wenn man nicht weiß, ob sie auch vorbereitet sind. Wenn jeder sich vorbereitet, dann kann man sich auch ergänzen. Der eine hat Platz für viel Wasser, der nächste hat Platz für keine Ahnung und der dritte kann gut Brot backen. Das wäre die optimale Lösung. Also fangen wir also bei diesem Mehrfamilienhaus mit der optimalen Lösung an. Also, es bereiten sich alle gemeinsam vor.
Überschrift: Gemeinsam sind wir stark.
Ja.
Wenn wir quasi uns in Gruppen, na, und sei es eben die häusliche Gemeinschaft,
ja,
zu einem vorsorglichen ISO 2000 Krisevorsorge privatem Verband dort sagen, okay, wir helfen uns im Falle eines Falles gegenseitig, weil weder der Bürgermeister noch sonst alle anderen haben vorbereitet, wir müssen das in die eigene Hand nehmen, dann könnte man sich all diese Fragen teilen und man könnte auch auf sich gegenseitig aufpassen.
Genau.
Ja, weil das geht ja auch um die Sicherheit.
Exakt.
Gleichzeitig, wenn ich darum werbe, gebe ich sozusagen bekannt unter Umständen, dass ich vorbereitet bin oder gedenke, mich vorzubereiten, während andere, die sagen, was ist denn das für eine blöde Verschwörungstheorie, wahrscheinlich die ersten sind, die bei mir dann anklopfen, weil sie denken, ich habe Vorräte.
Genau, deswegen ist dieses Abchecken, wie die anderen dazu ticken, ist extrem wichtig, dass man das halt auf eine Art und Weise macht, die eben nicht den Gedanken weckt, dass derjenige sich vorbereitet.
So nach dem Motto, ich habe mich auch noch nicht auf den Blackout vorbereitet, was hältst denn du davon?
Exakt, aber man muss halt leider vom schlimmsten Fall ausgehen. Ich habe auch, wenn ich meine Vorträge halte, immer Leute, die dann sagen, was für ein Blödsinn, in der Krise wachsen die Menschen zusammen und die gehen aufeinander zu. Und ich versuche dann immer zu argumentieren, wenn du nur noch 5 Dosen Ravioli hast und nicht weißt, ob es noch 10 Tage dauert, gibst du was ab oder gibst du nichts ab?
Gute Frage, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und eine Maus, die man in die Ecke treibt, die würde auch Menschen beißen.
Genau. Und wenn ich zitiere mal gerne den Familienvater, der zu Hause 2 kleine Kinder hat, die nur noch rumplärren, weil sie Hunger und Durst haben. Dieser Mann ist zu allem fähig, für seine Kinder was zu beschaffen. Und das natürlich auch mit Recht. Aber man muss sich halt überlegen, kann ich mit dieser Konfrontation leben und ich habe ja als erstes mal die Pflicht, mich ums eigene Überleben zu kümmern.
Also okay, es geht um die eigene Vorsorge, aber damit auch nicht prahlen, weil man davon ausgehen muss, dass alle, also was heißt alle, also doch viele nicht vorgesorgt haben und die Mücken fliegen dann zum Licht. Das heißt, exakt, in dem Falle, dass es dunkel wird, kein Licht machen.
Also mit Kerzen natürlich. Licht sehe ich jetzt, wenn man nicht tatsächlich dann die Wohnung helle erleuchtet.
Also mit Licht meine ich auch diesen leckeren Ravioli.
Genau, also tatsächlich dann lieber die Ravioli kalt essen. Das Wichtige ist eigentlich, dass man sich darüber Gedanken macht, wie das dann wirkt, was man tut, dass man einfach diese Situation versteht und dann, ich sag mal sozusagen, unterm Radar bleibt. Das ist im Grunde der Punkt. Und deswegen ist ja diese mentale Vorbereitung so wichtig, dass man im Grunde weiß, was dann für eine Situation entsteht und daraus dann auch die richtige Verhaltensweisen ableiten.
Also eine gute Vorsorge wäre ja auch, wenn ich dann sofort ins Treppenhaus gehe und dann meinen Nachbarn frage, ob sie vielleicht Vorräte haben, die sie mir abgeben können, weil ich habe nichts.
Genau, das ist zumindest, ist zwar ein bisschen scheinheilig, also da tue ich mich eigentlich auch ein bisschen schwer, sowas zu raten, aber natürlich ist das so ein klein bisschen eine Versicherung. Und wenn es nur dazu dient, zu sondieren, wer hat was und wer hat nichts, um sich dann vielleicht mit denen wieder in eine Gemeinschaft zu begeben, um mehr Sicherheit zu bekommen. Denn das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich alleine bin, dann bin ich sehr unsicher dran. Und das zweite wichtige Problem in so einem Mehrfamilienhaus ist ja die Hygiene. Und wie wir eben schon gesagt haben, ist ja die Toilettenspülung tut's nicht mehr. Und wir haben jetzt bei so einem Mehrfamilienhaus gleich eine Fülle von Problemen, weil wenn es jetzt keinen freien Abfluss zum Kanal gibt, sondern eine sogenannte Hebeanlage, also wenn die Abwässer gesammelt werden und dann immer periodisch weggepumpt werden,
dann läuft der Keller voll.
Und dann, der Keller läuft nicht über, aber das staut sich in den Leitungen und kommt nachher im Erdgeschoss bei den ersten Klos raus. Und deswegen wäre es halt auch so wichtig, dass sich so ein Mehrfamilienhaus gemeinsam vorbereitet, damit jeder die Toilette nicht mehr benutzt, sondern im Zweifel einen Eimer mit einer Mülltüte nimmt, damit eben die hygienischen Verhältnisse in dem Haus erträglich bleiben.
Oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass mein Haus nicht über eine Hebeanlage verfügt, sondern über natürliches Gefälle, dass ich dann zumindest mich verabrede mit meinen Mitbewohnern dort in diesem Gebäude, dass wir, ich sage jetzt mal, Oberflächenwasser aus Flüssen, aus Bächen nehmen, um die Toilette zu spülen und dass wir auch ordentlich spülen, nicht, dass sich das ganze Ding zusetzt.
Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, es ist einfacher, wenn man tatsächlich mit der Campingtoilette arbeitet. Das heißt, im Zweifel einen Eimer, eine Mülltüte rein. Das heißt, man braucht einen passenden Eimer oder eine kleine Campingtoilette. Die gibt es auch für 20 Euro. passende Mülltüten. Und wenn man es ganz gut machen will, nimmt man auch Katzenstreu. Das muss man aber wieder entscheiden, ob man das bezahlen kann und ob man den Platz für die Lagerung hat. Aber dann kann man das mit der Tüte wunderbar entsorgen und man geht gar kein Risiko ein, weil ja irgendwann auch der Kanal vollläuft. Also die haben ja keine unendliche Füllmenge. Und nochmal, wir wissen ja nicht, wie lange es dauert. Deswegen wäre meine Empfehlung, tatsächlich die Toilette bei dem nächsten Stromausfall gar nicht mehr zu benutzen. Macht aber ja nur Sinn, wenn es alle tun.
Okay. Angenommen, das passiert jetzt im Winter. Es ist eisekalt. Es dauert 24 Stunden und schon ist meine Wohnung nahe am Frierpunkt.
Ja, das ist so.
Kann jemand in einem Mehrfamilienhaus durch alternative Heizquellen wirklich dauerhaft seine Wohnung oder zumindest ein Zimmer bewohnbar halten? Oder wäre dann ein dreifacher Schlafsack nicht die bessere Überlebensstrategie?
Naja, ich muss ja auch mal aus meinem Schlafsack raus und ich muss mich auch mal bewegen. Und ich bin ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern habe vielleicht eine Familie mit Kindern. Und ein Teil der Bewältigung der Krise ist ja auch, dass man irgendwie sich beschäftigt. Ich kann ja nicht nur noch mich sozusagen in Tiefschlaf versetzen. Das heißt, der Schlafsack alleine ist es sicherlich nicht. Der ist für die Nacht sicherlich eine sehr gute Vorbereitung. Aber ansonsten würde ich mich im Campingbereich nach einer Wohnmobil- oder einer Campingwagenheizung umsehen. Das heißt, eine Gasflasche mit einem entsprechenden Heizgerät, was auch für Innenräume geeignet ist, um dann eben einen Raum zumindest zeitweise warm zu machen, dass man sich auch mal aufwärmen kann.
Okay.
Und normalerweise sollte jeder in einer Mietswohnung vielleicht auch nur mit Kompromissen 2-3 Gasflaschen lagern können, sodass er dann eben da eine Weile auch mit hinkommt.
Okay, wie ist es mit der Sauerstoffversorgung? Kann es kritisch werden?
Wenn man eine Heizung, also wenn man zum Beispiel ein offenes Feuer machen würde oder so, wäre es natürlich gefährlich wegen dem CO2 oder CO. Aber deswegen gibt es ja extra Campinglösungen, die auch für Wohnmobile und Wohnwägen geeignet sind. Und da muss man einfach darauf achten, dass man da das Richtige nimmt.
Also es gibt Geräte, die kann ich dann betreiben,
genau,
ohne dass dann irgendwann der Sauerstoff alle ist.
Genau.
Und ich dann,
ja, es ist ja weniger der Sauerstoff, sondern es ist das Verbrennungsprodukt, das CO2, was dann zum Ersticken, oder das Kohlenmonoxid, was dann eben auch dazu führt, dass man einfach bewusstlos wird und dann irgendwann ist man tot und das macht ja keinen Sinn.
Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Gut, gehen wir mal auf ein Einfamilienhaus. Da kann ich das besser bewältigen in einem Einfamilienhaus?
Also ich habe sicherlich im Einfamilienhaus viel mehr Platz und damit auch viel mehr Vorratsmöglichkeit als in der Mietswohnung. Ich habe sicherlich auch in einem Einfamilienhaus, dass ich leichter kochen kann, ohne dass es der Nachbar unbedingt riecht. Ich habe Möglichkeiten, in den Keller zu gehen. Ich habe auch im Einfamilienhaus mit Keller die Möglichkeit, im Keller ein Notstromaggregat anzuschalten, ohne dass es jemand draußen hört. Ich muss nur einen Abgasschlauch nach draußen führen. Also da hat ein Einfamilienhaus sicherlich viele Vorteile. Aber auch hier ist es so, und das hat wiederum mit der Menge an Energie, die ich bevorraten kann, also Heizöl oder was auch immer, zu tun, dass ich sicherlich nicht das Haus normal weiter betreiben kann, es sei denn, ich verfüge über unbegrenzte Mittel. Aber wer tut das schon in der heutigen Zeit? Und es ist auch da wieder nicht zu empfehlen. Ne? Das war das Licht und die Mücke. Also man sollte auch da unterm Radar bleiben. Denn es wird auch so sein, gerade, also ich zum Beispiel wohne in Wesseling, genau zwischen Köln und Bonn, und es ist einfach klar, dass wenn in den Städten halt die Krise groß wird, die Leute aus der Stadt rausgehen in die Randregionen und gucken, wie sie sich da schadlos halten können oder Wasser oder was zu essen oder was auch immer bekommen, was sie dann brauchen. Deswegen immer schön unterm Radar bleiben, immer schön unauffällig bleiben. Das ist einfach das Mittel der Wahl und dann natürlich entsprechend Wasser bevorraten, Treibstoff für einen Generator vielleicht oder für eine Heizung, Lebensmittel in ausreichender Menge, Hygieneartikel, Kerzen, Feuerzeuge und Batterien und dann kommt man damit schon hin. Also Faustregel von mir ist, man muss sich vorstellen, ich gehe in einen Campingurlaub mit meiner Familie, der dauert 2 Wochen und ich gehe an einen Ort, wo ich nichts beschaffen kann und wo es nichts gibt. Und dann habe ich eine Einkaufsliste, wobei ich habe auch auf meiner Internetseite so eine Einkaufsliste, was man alles braucht, um eben entsprechend sich für diese 14 Tage vorzubereiten.
Okay. Ein bisschen strategisch in der Vorbereitung. Ja, wie stehst du zum Thema Kaminofen? Oder wie stehst du zum Beispiel zum Thema verschiedene Heiz- Optionen. Ich habe zum Beispiel gehört von einem befreundeten Unternehmer, der eine Heizungsfirma auch betreibt, dass der Staat zwar die Wärmepumpen jetzt extrem fördert, aber nur, wenn ich meine andere fossile Heizung ausbaue. Mhm. So, das heißt, ich muss mich sozusagen komplett abhängig machen vom Strom, sonst kriege ich keine Förderung. Ist es da nicht intelligenter zu sagen, nee, ich lasse mal die eine Heizung drin, dann habe ich noch eine andere Heizmöglichkeit und noch eine andere Heizmöglichkeit?
Also das ist in der Tat was jetzt tatsächlich ein Thema geworden ist. Wir waren ja sozusagen gewohnt, dass wir eine Vollversorgung haben und dass wir keine Krisen haben und also auch keine Krisenvorsorge brauchen. Und wie wir auch im ersten Teil schon gesagt haben, ist ja die Stromversorgung extrem kaputt gefahren worden. Und wir haben jetzt mal mindestens auf die nächsten 10 Jahre eine unsichere Versorgungslage. Mit Energie muss man mittlerweile ja sagen, nicht nur mit Strom, sondern auch mit Kohle und mit Gas. Das heißt, wir
Wieso
müssen...
Wieso 10 Jahre?
10 Jahre deshalb, weil wir haben ja den Kraftwerkspark weitestgehend runtergefahren und er sollte ja der ganze Kraftwerkspark, Kernkraftwerke werden jetzt Ende des Jahres die letzten abgeschaltet. Und bis 2030 hat sich die Ampel ja verständigt, die ganzen fossilen Kohlekraftwerke abzuschalten. Das heißt, diese ganzen Kraftwerke sind ja alle nur noch repariert worden, weil die Betreiber ja gesagt bekommen haben, ihr schaltet bis 2030 ab. Und das sind ja nur noch 8 Jahre. Und jedes
also
Jahr
es wird,
werden...
Es wird keine grundlegende Revision mehr gemacht, genau, nur es, noch geflickt bis aufs wird, Enddatum hin.
Exakt, das ist der Punkt. Wenn ich ein altes Auto habe, was ich am Ende des Jahres verschrotte, dann halte ich das gerade noch am Laufen, aber ich mache da keinen neuen Motor mehr rein. Und das ist genau das Problem. Wir haben einen Kraftwerkspark, einen zuverlässigen Kraftwerkspark, der immer kleiner wird. Das heißt, der uns ab Ende dieses Jahres sowieso schon nicht mehr komplett versorgen kann. Und wir haben auch einen Kraftwerkspark, der immer maroder ist. Und deswegen wissen wir nicht, wie lange das alles hält. Und das Problem ist, ein neues Kraftwerk zu bauen, das schnellste sind Gaskraftwerke, braucht ungefähr 5 bis 7 Jahre. Kohlekraftwerke sicherlich 10 bis 12 Jahre. Und Kernkraftwerke, da müsste ja erstmal eine politische Wende entstehen, dass man überhaupt was macht. Das heißt, bis wir wieder eine sichere Energieversorgung in Deutschland haben, gehen mindestens mal 10 Jahre ins Land. Weil es gibt ja noch keine politischen Veränderungswillen.
Wir kommen gleich auf das Politische noch drauf. Ja, so, das ist dann der dritte Teil. Aber lass uns diesen zweiten Teil vielleicht mal aus Sicht einer produzierenden Firma nochmal beleuchten. Wie kann die sich auf so ein Szenario vorbereiten?
Ja, also die produzierenden Firmen oder der Klein- und Mittelstand hier in Deutschland ist ja sozusagen das Rückgrat unserer Wirtschaft, weil das sind die einzigen, die hier Steuern bezahlen und das sind die Einnahmen, die die Kommunen letztlich auch haben und brauchen, um ihren Aufgaben nachzukommen. Und die sind aus meiner Sicht die großen Verlierer dieser Energiewendepolitik. Wir haben ja die Situation, dass es keinen lokalen Markt mehr gibt, sondern in fast allen Produktbereichen gibt es heute einen internationalen Markt. Heute kann jeder Endkunde bei AliExpress und wie sie alle heißen, seine Sachen und wenn es auch nur ein Kleinteil ist, in China kaufen. Das heißt, jedes deutsche Unternehmen steht im internationalen Wettbewerb, es sei denn, es ist für den täglichen Bedarf, also ein Rewe-Supermarkt sicherlich nicht, aber irgendein produzierender Betrieb. So, und wir haben aber hier jetzt schon die höchsten Energiekosten in ganz Europa. Auch weltweit stehen wir ziemlich an der Spitze. Und wir haben ja jetzt eine Verknappung von Energie plus eine ständig weiter steigende Energiekosten. Und das bedeutet einfach, dass der Mittelständler und der Kleinbetrieb überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Das ist einfach mal Fakt. Und das haben sich aber viele noch nicht klar gemacht, dass wir am Beginn eines Desasters sind und dass dieses Desaster eben eine lange Zeit dauern wird. So, jetzt kommt aber noch dazu, dass die Energie nicht nur verdammt teuer geworden ist, sondern dass es auch Stromabschaltungen geben wird, weil nicht mehr genug Energie da ist. Das bedeutet, so ein Betrieb kann nicht mehr kontinuierlich produzieren. Kommt jetzt der Blackout, dann ist eigentlich diese Blackout-Phase, also wo wirklich alles dunkel ist, gar nicht das Problem, sondern das, was danach kommt. Das Bild mit dem Tsunami, wenn die Welle zurückgeht, das finde ich ist da sehr schön. Das ist das eigentliche Problem, weil der Betrieb hat dann das Problem, dass möglicherweise zwar Strom da ist, aber die Datendienste, die ja heute für alles verantwortlich sind, also ob das Logistikprozesse sind, ob das Beschaffungsprozesse sind, ob das, ich sag mal, die Rechnungssoftware ist, die in der Cloud irgendwo bei Salesforce oder bei SAP oder wo auch immer ist oder alleine nur die Cloud von Microsoft. Egal, irgendwo sind die Daten überall verteilt. Dann gibt es durch den Stromausfall gibt es kaputte Datensätze. Das muss alles repariert werden. Dann gibt es nach dem Blackout kaputte Computer, kaputte Router. Das heißt, alleine das ist schon ein Paket, wo keiner weiß, wie lange das dauert, bis das wieder da ist. Dann werden aber auch Lieferanten nicht mehr da sein. Dann wird es Produkte nicht geben. Wir haben ja jetzt die Probleme mit den Lieferketten schon am eigenen Leib erfahren. Und das war aber, ich sage jetzt mal, Pipikram zu dem, was kommt, wenn es einen Blackout gegeben hat. Und das allerschlimmste Problem wird aber sein, keine Firma hat ja noch ausreichend Bargeld im eigenen Tresor, sondern man arbeitet ja heute mit allem online. Und wir haben es in Corona gesehen, die ganzen Unternehmen mussten ihre Schuldendienste leisten, mussten ihre Steuern bezahlen, egal ob sie Einnahmen hatten oder nicht. Und das wird nach einem Blackout genauso sein. Und wenn nicht.
Ja gut, aber die, ich sage jetzt mal, die Banking-Software funktioniert ja auch nicht mehr.
Eben, und aber die Frage ist halt, oder man wird sich das leicht ausrechnen können, dass der Staat erstmal dafür sorgt, dass seine Systeme wieder funktionieren und er wieder Einnahmen generieren kann. Und dann erst alles andere kommt. Dann kommt noch dazu, dass auch die Banken sich mit Sicherheit ansehen, welchem Unternehmen geben sie nach einem solchen Ereignis noch einen Kredit oder lassen die Kredite weiterlaufen, wenn sie sehen, dass diese Firma eigentlich gar keine Chance mehr hat. Und die Tatsache, in Deutschland ist ein Unternehmen ja insolvent, wenn es nicht mehr zahlungsfähig ist, egal wie gut das Geschäftsmodell ist. Also mangelnde Liquidität reicht dann schon aus und die Löhne möchten die Leute weiter bezahlen. Die Kosten laufen weiter. Es wird aber keine Einnahmen über Monate, vielleicht sogar über Jahre geben. Das heißt,
das heißt auf gut Deutsch, Eigenkapitalquote steigern, Geschäftsmodell überprüfen, ob es unter den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen, also weiter explodierende Energiepreise, vielleicht dann auch noch Lohnkostenspirale.
So. Das kommt ja auch dazu.
Vielleicht dann auch noch Energieausfall, na, ob das überhaupt noch Sinn macht.
Exakt.
Ich meine, jetzt, liebe Zuschauer, ich will mich nicht an der Deindustrialisierung Deutschlands beteiligen, aber es ist ja niemandem geholfen, wenn ein Unternehmen zusätzlich pleite ist und seine Familie auch. Also darum geht es ja eigentlich. Und dann tatsächlich Vorbereitung. Kann ein Unternehmen sich davor schützen, dass zum Beispiel seine Maschinen, sein Maschinenpark durch einen plötzlichen Stromausfall Schäden erleidet? Oder ist das zwangsläufig so? Na, kommen die Leute überhaupt bei einem Blackout noch zur Arbeit?
Also ich denke mal, bei einem Blackout muss keiner mehr zur Arbeit kommen, weil dann steht ja eh alles und dann geht es höchstens um Sicherungsaufgaben. Aber fangen wir mal vorne an. Also es gibt ja Stromausfallsysteme, die übernehmen im Bereich von Millisekunden. Und wenn ich eine Anlage habe, die eine große Zerstörung erfährt, wenn der Strom einfach weg ist, plötzlich durch einen Stromausfall oder einen Blackout, dann habe ich wahrscheinlich sowas, weil Stromausfälle hat es ja auch immer schon gegeben. Das heißt, diese Phase, wenn der Strom weggeht, ist wahrscheinlich gar nicht so kritisch. Es kann sein, dass es ein bisschen Kollateralschäden gibt, weil vielleicht irgendwo ein Feuer ausbricht oder eine kleine Überschwemmung oder irgendwas, dadurch, dass Pumpen ausfallen. Aber ich glaube, das ist alles handelbar, genauso wie das ja heute fast alle Computersysteme eine USV haben. Das heißt, das kontrollierte Runterfahren des Computers. Das ist alles nicht problematisch. Problematisch wird es in dem Moment, wo alles wiederkommt, weil dann gibt es große Spannungsschwankungen. Die USV ist dann leer, das heißt, die kann nicht mehr zwischenpuffern. Und wenn man dann eben Fehler macht und die Dinge falsch einschätzt oder zum Beispiel den Anschluss ans Netz, den Anschluss ans Internet alles bestehen lässt, dann wird es dann große Zerstörung geben. Das heißt, man sollte alles vom Netz trennen, das heißt, die Wasserleitung schließen, die Hauptwasserleitung, die Gasleitung schließen, die Stromzufuhr physisch trennen, die Internetdatenleitung physisch trennen, um einfach erstmal weg zu sein von diesem Netz, bis das Netz wieder stabil ist und dann wieder aufzuschalten.
Also sozusagen in der Hochfahrphase.
In der Hochfahrphase, genau.
Zu Schwankungen, die zu Schäden führen könnten. Und in der da darf man nicht zu ungeduldig sein, da muss man eigentlich gar nicht dabei sein.
Genau, man sollte warten, bis das Netz sich stabilisiert hat, weil es kann auch hochfahren und dann direkt wieder ausgehen, weil das Problem ist ja, erinnere dich ganz zu Anfang, erst ist der Bedarf und danach wird der Strom produziert. Jetzt ist aber ja keine Kommunikation möglich. Das heißt, ich kann mit denen, die den Bedarf erzeugen sollen, nicht kommunizieren, wie viel ich jetzt produzieren kann, sondern ich versuche zu produzieren und dann soll die Abnahme da langsam mitwachsen. Das ist ein wahnsinnig filigranes Gleichgewicht, was dann sich aufbauen muss und das eben ohne ausreichende Kommunikation. Und das steht einfach zu befürchten, dass das eine Weile dauert, bis das wieder so klappt. Und das ist halt eben diese schwierige Phase.
Okay. Wie schaut es denn in der Landwirtschaft aus?
Ja, ich würde sagen dramatisch bis katastrophal. Also es sind zwar mittlerweile einige Landwirte, gerade auch zum Beispiel im Münsterland, da habe ich einen Kontakt hin, die haben gelernt aus der Sache, die da passiert ist und haben jetzt ein bisschen Notstrom. Das heißt, die werden sicherlich ein paar Tage hinkommen, vielleicht auch ein paar Tage mehr. Aber grundsätzlich muss man mal sagen, ist die ganze Landwirtschaft oder die, man muss sagen, die Lebensmittelproduktion, sowohl die von pflanzlichen Nahrungsmitteln als auch die von Fleisch, ist nicht auf den Blackout vorbereitet. Und das wird gerade bei der Fleischproduktion zu katastrophalen Zuständen führen. Also ich habe im letzten Jahr noch war das so ein Milchviehring beraten, wo so Bauern waren mit 200 Milchkühen im Schnitt. Und die meisten waren nicht vorbereitet. Und man muss sich vorstellen, wenn eine Kuh 2 Tage nicht gemolken wird, dann stirbt sie.
Unter höllischen Qualen. Die sogenannte Hochleistungskuh.
Ja, genau. Und beim Schweinemäster ist es nicht viel anders. Und das Dramatische ist eigentlich, dass ja nicht nur die Tiere, die jetzt zur Mast da sind oder zur Milchproduktion verenden, sondern dass ja auch der Nachwuchs wegbleibt, weil bei den Mästern die Elterntiere eben auch sterben und bei den Kühen ist ja die Kuh, die Milchkuh, auch die, die das Kalb gebiert. Also dann werden wir eine riesen Lücke bekommen. Und bei der Pflanzenproduktion sieht es nicht viel anders aus, weil die Gewächshäuser sind alle auch heute hochtechnisiert. Die werden geheizt, gekühlt, bewässert und was da alles gemacht wird.
Beleuchtet.
Genau. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann geht auch da die Ernte kaputt. Und dann dauert es zumindest mal eine Vegetationsperiode, bis dann wieder neue Nahrungsmittel da sind. Und da ist dann eben die Frage, ist es nur Deutschland, das vom Blackout betroffen ist, oder wenn es auch Europa ist, und das ist nicht unrealistisch, dann sind wir natürlich komplett im Eimer.
Also, ich will noch mal auf diese Massentierhaltung eingehen, na, weil die ist ja mit wenig Manpower weitgehend industrialisiert, ja, bis hin zur Heizung, bis hin zur Lüftung. Ich habe gehört, dass so ein Hühnerbetrieb, dass die Hühner sozusagen so viel Wärme entwickeln, dass sie selber quasi sterben im Stall, einfach weil nicht gelüftet werden kann.
Ja. Ja.
Und dann die Auswirkung ist, dass unter Umständen eine komplette Produktion flöten geht, am Markt fehlt. Das heißt, wir haben dann nicht nur beim Gas oder beim Strom die Frage, ist es teuer oder ist es verfügbar, sondern das geht dann mit den Lebensmitteln weiter. Das muss man sich bewusst machen.
Wir werden dann eine Lebensmittelknappheit bekommen, natürlich.
Okay. Und wenn du sagst, das ist zumindest eine Vegetationsperiode, ne? Wie würdest du jetzt darauf reagieren, wenn dir einer sagt, okay, dann muss ich dann halt für ein Jahr lang Lebensmittelvorräte anlegen?
Da ist er gut beraten.
Aha, also ist kein Prepper, kein Böser.
Nee, im Gegenteil. Also aus meiner Sicht ist das so ein Jahr sicherlich eine gute Variante, wenn man den Platz zur Verfügung hat. Weil das Dilemma ist einfach, wir wissen nicht, wie groß die Katastrophe wird. Und wir haben ja auch eben schon über das Thema gesprochen, dass viele Leute nicht vorbereitet sein werden. Und in dem Maße, wie ich viel habe, fällt es mir auch leichter, was abzugeben, was wiederum meiner Sicherheit zugutekommt. Das heißt, für ein Jahr eine Vorsorge zu treffen, wenn man das kann, finanziell und vom Platz her, ist das eine super Sache.
Also 365 Ravioli-Dosen, na, die kann man sich vorstellen. Na, die passen so hinter die Schrankwand, oder?
Ja, das ist das Problem. Aber ich sag mal, wenn man Hunger hat, ist, glaube ich, auch das egal.
Gut. Es gibt vielleicht noch eine Erbsenmenü dazwischen.
Ja, oder ein Chili con Carne, genau.
Ja, okay. Also, Spaß beiseite. Macht euch das bitte bewusst. Medizin, Heizung, Sicherheit, Wasser, Kommunikation, Freunde, Sensibilisierung, Vorratshaltung und Schnauze halten gegenüber denen, die unter Umständen euch dann plündern würden.
Ich würde gern zu den Medikamenten noch was sagen.
Ja.
Denn was ja viele eben nicht auf dem Schirm haben, es gibt ja auch mittlerweile viele chronisch Kranke. Nehmen wir mal nur die Zuckerkranken, die auf Insulin angewiesen sind. Und die haben alle zu wenig Vorrat zu Hause, weil halt die Krankenkassenverschreibungen eben zu klein sind. Aber es gibt eben Möglichkeit, dass man sich ein Privatrezept vom Arzt ausstellen lässt, sodass man sich im Grunde jede gewünschte Menge dann verschreiben lassen kann. Die muss man dann zwar selbst bezahlen, aber damit kann man dann, und da würde ich in jedem Fall 3 Monate als Mindestmaß ansehen, sich Medikamente, wenn man chronisch krank ist, für mindestens mal 3 Monate hinzulegen. Und wenn man noch schlimmer dran ist, dass man zum Beispiel zu einer Dialyse regelmäßig muss oder irgendwas, dass man sich jetzt anfängt umzusehen wo gibt es ein medizinisches Zentrum, was mit einer Ersatzstromversorgung ausgestattet ist, um mir halt dann entsprechend eine medizinische Versorgung geben zu können, die ich dann brauche.
Da muss ich natürlich auch hinkommen. Das heißt, das Auto muss immer vollgetankt sein.
Das sollte man sowieso tun. Also es gibt so ein paar Grundsachen. Das Auto immer dann voll tanken, wenn man mit dem verbliebenen Treibstoff nicht mehr zurück nach Hause kommt. Idealerweise auch ein paar Reservekanister zu Hause stehen haben. Das hat einfach nur damit zu tun, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, es kann sein, dass man irgendwo lebt und damit ist ganz klar eine Innenstadt gemeint, wo dann sehr viele Menschen in großer Not sind und wo es vielleicht Sinn macht, dass man da weg muss, vielleicht zu den Eltern, aufs Land oder was auch immer. Da muss man entweder schauen, was man für Situationen hat oder wie man eine schaffen kann, dass man aus dem Brennpunkt wegkommt. Und das einzige Transportmittel, was noch geht, ist das eigene Fahrzeug. Und wenn es ein Fahrrad ist, was gut in Schuss ist, wo man dann noch einen Rucksack mitnimmt mit den nötigen Sachen. Es geht einfach immer darum, dass ich mir überlege, was ist der möglichst schlimmste Fall? Und überlege, wie kann ich mich vor diesem Fall bewahren oder wie kann ich mich für diesen Fall vorbereiten, dass man mehr Handlungsoptionen hat.
Also man muss ja auch wissen, ich bekomme ja auch kein Benzin mehr an der Tankstelle.
Genau.
Ja, die funktionieren auch alle, die Pumpen, die sind ja unterirdisch, diese Tanks, die sind ja alle elektrisch.
Ja.
So mit Handpumpe und so ist heute nicht mehr viel.
Ja, und Zahlen gingen ja auch nicht mehr, ja. Außer vielleicht mit Bargeld, aber dann würde die Kasse nicht funktionieren. Das heißt, die sind alle nicht darauf vorbereitet.
Okay. Das heißt, Elektroauto hat dann auch keinen Sinn. Ein vollgetankter Benziner
hat sicherlich mehr
oder Diesel, der hat noch eine größere Reichweite.
Genau. Ja.
Ein paar Kanister, genau. Dass man zumindest aus den Katastrophengebieten entschweben kann.
Ja, und AdBlue sollte man dann auch haben, denn wenn das Auto kein AdBlue mehr hat, dann kann man so viel Diesel haben, wie man will, dann nutzt das auch nichts mehr.
Tja, vielleicht wollen wir uns doch ein Pferd kaufen.
Dann brauche ich aber Hafer und Wasser und Heu. Das ist ja auch wieder
nicht so. Aber es wärmt im Winter.
Ja, das stimmt. Im Pferdestall ist es dann warm. Ja.
Okay, Spaß beiseite. Denkt das bitte mal in Ruhe durch.
Ja.
Ja. Empfehlt dieses Video weiter, auch Teil 1, der es noch nicht gesehen hat. Ja. Im dritten Teil wollen wir uns konzentrieren auf die politische Einordnung. Wie kann das eigentlich sein, dass wir in so eine unsichere Lage geraten sind beziehungsweise aktiv gesteuert werden? Soweit erstmal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Robert. Ich freue mich auf den dritten Teil. Dankeschön.